wunderbarer himmlischer Vater. Wir sind heute Morgen hier versammelt oder in dieser Stunde hier versammelt in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus. Danke, dass du mitten unter uns bist, wie du es versprochen hast. Du bist ein lebendiger, wahrhaftiger Gott. Und wir danken dir, dass du heute Morgen in unserer Mitte bist und uns heute Morgen dienen wirst. Danke, Jesus. Ich bitte dich, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Danke dir, Vater, dass du unser Herz heute Morgen aufs Neue berührst oder vielleicht zum allerersten Mal berührst. Wir brauchen deine Offenbarung. Wir bitten dich, dass du unsere Augen salbst, dass wir sehen, unsere Ohren salbst, dass wir hören und unser Herz salbst, dass wir es erkennen. Was für eine Güte, was für eine Gnade in Jesus Christus du für uns hast, hervorgebracht hast. Wir danken dir für diese Stunde. In Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Danke an das Lobpreisteam. Einen wunderschönen guten Tag an alle, die hier sind, an alle, die am Bildschirm zuschauen. Ich heiße dich willkommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du heute, als du hier hinkamst, begrüßt worden bist. Aber vielleicht wäre das gut, dass du jetzt deinen Nachbarn nochmal begrüßt, ihm willkommen heißt, ihm was Gutes sagst, was Nettes sagst. Vielleicht über seine, wie er aussieht, über seine Frisur. Und allen denen, die uns zuschauen, auch. Es ist so gut, dass du da bist. Und ich kann dich nicht sehen, aber ich sage dir, du siehst besser aus wie letztes Mal, weil Gott ist da und ich bete, dass er dein Herz und unser Herz mit seinem Frieden, mit seiner Kraft erfüllt. Es ist so wunderbar, Gott zu dienen, Gott zu kennen, mit ihm zu leben und auch zu erkennen, dass wir es mit einem wahrhaftigen, einem lebendigen Gott zu tun haben. Dass es keine Illusion ist, nicht etwas Abstraktes, nicht etwas, was so ganz weit ist, sondern er ist uns nah. Und er liebt uns und er kennt uns. Und wir sagen oft in unseren Gottesdiensten, manchmal am Anfang, und dann sagen wir, Gott ist gut. Und dann sagen alle, ja, Halleluja, Gott ist gut. Nur wenn Gott wirklich so gut ist, wie wir es haben, wie wir es sagen, warum gibt es dann so viel Elend? Krankheit, Kriege, Not, Scheidung. Warum? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ist jemand hier, der sagt, ja? Warum Gott? Wenn du gut bist. Ich möchte mit euch heute in dieser Stunde, an diesem Tag zusammenschauen. Und dazu müssen wir zum Anfang gehen. Wieso ist das so, wie es jetzt ist? Wenn wir das erste Buch der Bibel öffnen, 1. Mose, und wir sehen, wie Gott alles geschaffen hat in 6 Tagen, er hat den Himmel und Erde und Sterne und die Natur, Sonne und Mond geschaffen und alles Mögliche. Und jedes Mal nach Ende des Tages am Abend hat er gesagt, es ist gut. An dem Tag, wo Gott Adam geschaffen hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Es war so gut. Kurz darauf hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und hat die Eva geschaffen, weil der Adam ohne Eva, das geht gar nicht. Ist heute genauso. Männer ohne Frauen geht gar nicht. Und die zwei waren im Paradies. In der Gegenwart Gottes. in Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte, dass du erste Folie zeigst. Die waren und hatten Beziehung. Die nächste. Gott und Mensch hatten Beziehung. Ganz weiter schalten. Noch eins weiter. Ja. Die hatten Beziehung miteinander. Die hatten nicht nur Beziehung, das war eine besondere Beziehung. Es war eine Liebesbeziehung. Die hatten Gott und Adam, die waren im Gespräch. Die waren zusammen. Alles war sehr gut. Was ist denn dann geschehen? Wenn am Anfang alles so gut war. Nur die meisten von uns wissen das. Aber ich möchte dir das nochmal heute vor Augen führen, um zu schauen, was ist denn wirklich geschehen, damit wir heute verstehen, was in dieser Welt eigentlich geschieht, was hier los ist. Damit, wenn wir ein Kinder Gottes sind und mit Gott leben und gehen, dass wir es erkennen, wer wir eigentlich sind und was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann möchte ich dir gerne heute Morgen zeigen, was Gott für dich für einen Plan hat. Denn Gott hat für dich einen Plan. Und das ist ein guter Plan. 1. Mose, alles war sehr gut. Gott sagte zu Adam und Eva, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen, aber es ist ein Baum, von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Nun, mein Vater, ich bin ja mit 24 Jahren erst zum Glauben gekommen, weil ich bin in eine ungläubige Familie geboren. Entweder mein Vater noch meine Mutter glaubten an Gott. Als ich 16 war, ist meine Mutter zum Glauben gekommen. Aber mein Vater glaubte nicht an Gott. Und als ich dann später mit 24 zum Glauben kam und ihn immer wieder besuchte, stellte mir immer wieder die gleiche Frage. Sagte Waldemar, erklär mir bitte, wozu hat Gott diesen Baum da im Garten gesetzt? Wozu? Er wusste doch, dass sie davon nehmen werden und essen. Wozu? Ich habe ihm versucht, so oft das zu erklären. Aber irgendwie ungefähr jede 3-4 Monate, wenn ich ihn besucht habe, hat er mir die gleiche Frage gestellt. Er hat mit 75 Jahren eine besondere Begegnung im Krankenhaus während der OP mit Gott gehabt und hat eine Antwort auf diese Frage bekommen. Ich weiß, wie er damals zu mir gesagt hat, Waldemar, das ist so einfach. Das Geheimnis ist, und wozu Gott das gemacht hat, weil Gott, er wollte mit uns eine echte Liebesbeziehung und mit dir. Und die Basis für eine Liebesbeziehung ist Freiwilligkeit. Du musst eine Möglichkeit haben, sich anders zu entscheiden. Und dieser Baum da hat diese Möglichkeit gegeben. Wir wissen, dass die Schlange kam, der Feind kam und hat die Eva und Adam, Eva belogen und Adam wurde auch verführt. Und sie nahmen von diesem Baum und sie aßen davon. Was die Folge davon ist, sehen wir heute. In Jesaja 59, Vers 2 lesen wir, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Es kam zu einer Trennung. Es kam zum Sündenfall, nennen wir. Es kam dazu, dass eine Kluft entstand zwischen Gott und Menschen. Gott ist heilig und Menschen sind sündig. Adam und Eva wurden aus dem Paradies hinausgeworfen. Sie hatten keinen Zutritt mehr. Die Erde, und das ist wichtig zu sehen, nicht Adam und Eva wurden verflucht, aber die Erde wurde verflucht, um Dornen und Disteln zu bringen. Und Adam musste im Schweiße seines Angesichts das Brot verdienen. Es kam der Fluch im Leben der Menschen durch ihr Verschulden. Es kam dazu, kannst du bitte weiterschalten, zu dieser Trennung, die Menschen und Gott trennte. Ja, nur diese Trennung hat Folge gehabt. Dieser Sündenfall hatte Folgen. Das ist in unserem Leben auch nicht anders. Die Sünde kam im Leben jeden Menschen, nicht nur im Leben von Adam. Und wir lesen in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Denn alle haben gesündigt, in Luther steht geschrieben, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen, auch du, in Adam. Wir haben alle gesündigt und diese Sünde ist in unser Leben hineingekommen. Es ist interessant zu sehen, kleine Kinder, wenn die geboren werden, dann lieben die Eltern sie und die lehren sie nur das Beste, nur das Gute. Das Nicht-Gute brauchst du denen nicht beibringen. Das ist schon da, von klein an. Von klein an. Manchmal wundern wir uns und denken, woher kommt das? Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Nur dann, die Folge der Sünde, in Römer 6, 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge von Sünde ist Tod. Bis heute. Das siehst du manchmal in Beziehungen zwischen Menschen. Beziehungen gehen kaputt. Die Folge der Sünde. Menschen gehen zu Tode. Ich habe in den letzten paar Jahren jetzt viel mit Menschen zu tun, die aus den Kriegsgebieten kommen. Aus schwierigen Umständen in ihren Ländern kommen, mit vielen von denen im Gespräch gewesen. Und das ist etwas, was sie genau wissen und erleben. Folge des sündigen Verhaltens von Menschen ist Tod. Heute Morgen noch, bevor ich beim Frühstück, habe ich noch Nachrichten gehört in Nordirak, ist ein großer Grab, eine Stätte gefunden mit vielen, ein Massengrab, Hunderte von Menschen. Hunderte von Menschen. Die Sünde hat so eine hässliche Fratze. Und diese Sünde lebt in uns Menschen. Und wir schaffen das nicht, wir haben keine Möglichkeit, dem sich zu entziehen. Dann lesen wir die nächste Folge davon in Hebräer 9, 27, kommt Gericht. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Danach aber kommt das Gericht. Wissen Sie, manchmal sagen mir Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, und zu tun haben wollen, ach, ich glaube gar nicht an Gott. Alles noch Märchen, alles Dinge für Leute, die irgendwie mit dem Leben nicht zurechtkommen. Aber interessanterweise, wenn es dann näher zum Tod kommt, und ich war über 20 Jahre in der Altenpflege und habe einige Leute begleitet, Sterbebegleitung gemacht, so, ich habe in den letzten Augenblicken ihres Lebens ihre Hand noch in meiner Hand gehalten, dann ist es manchmal, dass Leute, wie wird es denn sein? Heute ist es breit verbreitet, dass die Leute sich einäschern lassen. Ich habe von einem Mann gehört, ja, wenn es diesen Gott doch gibt, dann wird er mich nicht finden, weil mein Leib ist ja verbrannt und die Asche dann zerstreut ist. Er wollte in der Nordsee mit dem Fischkutter, sollte dann jemand von seinen Angehörigen, sollten dann seine Asche zerstreuen. Er glaubte wirklich, dass Gott, dann ist er für Gott weg ist. Also wie kurzsichtig, wenn wir wirklich an Gott denken, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns kennt. Aber diese Angst mit dem Sündenfall ist im Leben aller Menschen Furcht gekommen. Angst vor dem Tod. Angst vor dem Tod. Es ist ein hoffnungsloser Zustand, in dem Menschen sich befinden. Und dann, bitte nächste Folie, dann geschieht, oder nicht geschieht, sondern dann beginnen, und wir sehen schon die Söhne von Adam und Eva, Kain und Abel, beginnen Gott zu suchen. Manche fragen, wieso gibt es so viele Religionen? Ich habe nachgelesen im Internet, auf der ganzen Welt gibt es wenigstens etwas weniger als 10 große Weltreligionen und mehrere tausend Glaubensgemeinschaften, die sich selbst für eine Religion rechnen. Jeden Tag entsteht eine neue Glaubensrichtung. Jeden Tag. Wie kommt das? Ich hatte Gott gefragt, ich weiß, aber ich glaube, ich habe von Gott diese Antwort bekommen. Waldemar, im Herzen von jedem Menschen, auch in deinem Herzen, gibt es die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Die Sehnsucht danach, ich weiß nicht, in Genen, in deinem Geist, in deiner Seele, irgendwo weißt du, es gibt ihn. Es gibt einen, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat, der mich liebt, zu dem ich Gemeinschaft haben will. Es gibt ihn. Und diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, das treibt uns dazu, Gott zu suchen. Und ich habe in verschiedenen Ländern dieser Welt, wo ich unterwegs war, verschiedene Menschen getroffen. Manchmal kleine Menschen. Naja gut, für mich sind viele Menschen klein. Ich meine nicht das. So Menschen, die sich von sich nicht viel halten. Manchmal auch Menschen begegnet, die sehr gebildet waren und sich sehr viel von sich gehalten haben. Ich weiß auch von einer Begegnung mit einem, naja, so ein Mafia-Boss mit so einer goldenen Kette, der musste eigentlich so drunter krumm gehen. So viel Gold hat er sich am Hals aufgehängt. So eine dicke goldene Kette und der ging immer so rum. Der hatte die Arme immer so breit. So, wenn man den Flur begegnet, musste immer zur Wand gehen. So, normalerweise kommt man aneinander vorbei, aber bei ihm nicht. Keine Ahnung, warum er da so rumgehen muss. Aber oft ist das ein Ersatz für etwas, was ein Mensch sucht. Und wenn du mit solchen Menschen, auch mit ihm in Beziehung kommst, wenn da ein bisschen Vertrauen ist und du mit ihm redest, hinter dieser Fassade ist eine tiefe Sehnsucht. Wenn er dir sagt, weißt du was, ich habe ein Haus, eine Frau, noch eine Liebhaberin, Autos, 3 Stück, eine Yacht in Italien, aber weißt du was, hier ist es leer. Hier ist leer. Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Adam und Eva, ich bin überzeugt, die haben Kain und Abel erzählt von Gott. Und diese zwei Jungs beginnen, Gott zu suchen, Gott zu opfern, versuchen, Beziehung zu ihm aufzubauen, versuchen, eine Brücke zu bauen zu Gott. Aber Gott ist heilig. Und wir sind in Sünde. Und egal, wie wir uns anstrengen, das reicht nicht aus. Wir kommen nicht dran von unserer eigenen Kraft. Dann gibt es noch andere Menschen. Die nächste Brücke, Philosophie. Oh, die griechische Philosophie und alle anderen. Es ist Versuch, wo Menschen versuchen, die Welt zu erklären und Sinn für ihr Leben zu finden. Was hat das eigentlich mit sich? Warum bin ich eigentlich, wo komme ich her? Warum bin ich eigentlich hier? Wo geht es eigentlich hin? Wozu bin ich denn hier? Und das ist ein Versuch, wie damals, so auch heute. Paulus bringt das so gut auf den Punkt, als er die griechischen Philosophen zitiert in einem seiner Briefe und sagt, so wie die Griechen es sagen, und wenn es Gott dann nicht gibt, dann lass uns doch essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. Wenn es keinen Gott gibt, Leute, dann lass uns doch essen und trinken und feiern und richtig Party machen und alles vom Leben nehmen, was es nur zu nehmen gibt. Und egal, wie es den anderen geht, Hauptsache, mir geht es gut. Aber auch diese Brücke, auch diese Erklärung bringt uns nicht den wirklichen Frieden, bringt uns nicht das, was wir uns in unserem Tiefsten wünschen, auch nicht dieser Lebensstil. Und dann, ich glaube besonders in Deutschland, aber sicherlich nicht nur da, gibt es noch eine Idee oder eine Brücke, die Menschen versuchen zu schaffen. Gute Werke. Dass die Menschen sagen, weißt du was? Ich habe keinen umgebracht. Ich habe keine Frau vergewaltigt, keine Bank überfallen. Ich bezahle meine Steuern und ich spende sogar in der Kirche. Nur wenn ich nicht in den Himmel komme, weil ich bin ja ein guter Mensch. Wer dann? Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Oder? Ich tue gute Werke. Aber auch diese Brücke ist zu kurz. Denn Gott ist heilig. In ihm ist kein Schatten. Keine Sünde, nichts Schlechtes. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir uns und unser Herz und unsere Gedanken und dann wissen wir, wir sind nicht gut. Wir sind nicht gut. Und wir schaffen es nicht, diese Kluft, die zwischen uns und Gott ist, alleine aus unserer eigenen Kraft zu überwinden. Gottes Plan aber, und das war von Anfang an Gottes Plan, er hat eine andere Idee für uns Menschen. Und Gott sieht, dass wir es nicht schaffen, dass wir es nicht hinkriegen. Aber eigentlich ist Gottes Vision für uns Menschen. Sie war und ist und bleibt, er möchte Gemeinschaft mit uns. Er kennt uns und er liebt uns. Und ganz besonders dich. Ganz besonders dich. In Johannes 5,24 steht geschrieben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und an mich glaubt, und an dem glaubt, der an mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht vor Gericht. Gottes Plan war zuallererst Vergebung. Gottes Idee war erst Vergebung, davon lesen wir Apostelgeschichte 10,43. Schon die Propheten haben von ihm geredet, und da ist Jesus gemeint, die Propheten, die alttestamentliche Propheten reden, durch ihn sollen alle bezeugen, Apostelgeschichte 10,43, bezeugen, sie alle übereinstimmen, bekommt jeder die Vergebung der Sünden, jeder, der an ihm glaubt. Gottes Plan ist, dass wir Vergebung bekommen. Nur am Anfang hatten die Juden das Gesetz. Und wir sehen, dass die Schrift uns sagt, dass das derjenige war, der führte uns dahin zu Jesus. Der deutete uns an, was Gottes Plan ist. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die aus den muslimischen Ländern kommen. Es war so bereichernd für mich, mit ihnen zu sprechen. Das war so spannend, mit diesen Menschen zu reden. Und ganz besonders über das Blut, über das Opfer, über das Lamm. Ich war erstaunt, was für Verständnis sie haben. Ich glaube, dass unsere Mitbürger hier in Deutschland nicht so viel Verständnis haben für das Lamm und für das Blut und für die Rolle, die das annimmt. Gottes Plan ist Vergebung. Das andere ist, eine Folie weiter, Leben, dass wir Leben haben, anstatt Tod, was gegenüber ist, und kein Gericht. Und darum diese Bibelstelle, die ich habe schon vorgelesen, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem wird, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Das ist die Zusage Gottes, sondern er ist vom Tod zum Leben hineingedrungen. Das ist die Verheißung Gottes, das ist der Plan Gottes für jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Erde wohnt. Und wenn du das schon kennst und liebst, dann ist es so ein Grund, sich zu freuen darüber. Und Jesus und Gott sieht diese Ausweglosigkeit, die die Menschen erleben, und er startet die größte Rettungsaktion aller Zeiten. Gott sieht, und er ist es in seinem Plan, er sendet seinen Sohn. Er sendet Jesus Christus, das Lamm, aus dem Alten Testament schon im Vorbild uns gegeben. Damals, als das Volk Israel aus Ägypten zog, damals, als die Gesetzgebung gegeben worden ist, wo sie die Hände auf das unschuldige Lamm, was keine Sünde in sich hat, gelegt haben und das Blut dann vergossen haben, zur Vergebung ihrer Sünden. Was in Wirklichkeit die Sünden ja nicht wegnehmen konnte, nur sie zugedeckt hat. Und ich weiß, wie ein Mann, als wir über dieses Thema gesprochen haben, der fragte mich, Waldemar, habe ich dich richtig verstanden? Da ist dieses Lamm, das ein für alle Male das Blut vergossen hat. Und wenn ich das für mich im Glauben annehme, dann brauche ich kein Lamm mehr schlachten. dann ist das alles erledigt. Und ich merkte, wie in seinen Augen, das war so ein Funkeln da. Ich sage, genau, Ibrahim, du hast es genau verstanden. Jesus, das Lamm Gottes, nahm die Sünde der ganzen Welt, meine und deine Sünde auch, und trug sie am Kreuz. Er werde wegen uns verflucht, denn es ist jeder verflucht, der am Kreuz hängt. Er nahm unsere Sünden auf sich und die Sünde der ganzen Welt und starb am Kreuz, vergoss sein Blut, unschuldiges Blut. Denn in ihm wurde keine Schuld gefunden. Er hat sein Blut vergossen, ein für alle Male. Und wenn wir zu diesem Jesus kommen und wenn wir Gott fragen, dass er uns unsere Schuld und unsere Sünde vergibt, dann vergibt er unsere Schuld, schenkt uns ein neues Leben. Und das ist der Weg. Jesus Christus ist die Brücke zwischen uns, durch diese Kluft zwischen uns und Gott. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus als unseren persönlichen Retter annehmen, dann sind wir auf Gottes Seite. Manchmal, wenn ich das im Gespräch mit den Leuten genau das male, was sie hier sehen, wenn du die nächste Folie bitte machst, dann male ich das so auf. Und dann auf der Seite, wo Mensch ist, wo Sünde, Tod und Gericht steht, male ich so ein Männchen, der da so steht. Hände nach unten und im Mundwinkel gehen auch nach unten. Er steht so da. Verloren, hoffnungslos. Und auf der anderen Seite male ich dann ein Männchen, der so steht und seine Mundwinkel nach oben stehen. Der hat Frieden mit Gott. Bedeutet das, dass es immer nur wunderbar ist, immer nur gut? Nein. Aber manchmal gibt es Schwierigkeiten, manchmal gehen wir durch schwere Zeiten. Aber eins wissen wir, ich habe alle Zeit Gottes Frieden in mir. Ich bin mit Gott versöhnt, ich bin auf seiner Seite. Er ist für mich, er liebt mich, er ist ein guter Gott, ein guter Vater. Ich stehe in Verbindung mit ihm. Ich habe den Frieden, den mir kein Mensch dieser Welt geben kann. Nicht das Reichtum, nichts in dieser Welt. Ich sage das nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, nicht, weil das irgendwie mir jemand erzählt hat, sondern weil ich es persönlich erlebt habe, damals mit 24 Jahren. Jetzt sind es 33 Jahre her. Glaube ich gar nicht. 33 Jahre zurück. Damals saß ich in einem Gottesdienst, so ähnlich wie hier. Und ich hörte dieses Wort der Predigt. Und in mir hörte ich eine Stimme. In meinem Inneren, nicht hier, nicht mit den natürlichen Ohren, aber in meinem Inneren hörte ich diese Stimme. Waldemar, komm zu mir. Ich weiß nicht woher, aber ich wusste, dass es Jesus ist. Aber gleichzeitig war da eine andere Stimme auch, aber viel lauter wie die Stimme von Jesus, die gesagt hat, bist du verrückt? Bleibst du sitzen? Wenn du jetzt dein Leben Jesus gibst, dann wirst du Masse Probleme haben. Dann gibt es so viel Ärger. Bleib sitzen. Und dann noch, weißt du, Aber sogar wenn du es tun möchtest, dann musst du es doch nicht heute tun. Das kannst du doch noch immer, du bist doch noch jung. Mach es nicht. Und ich weiß, oder weiß ist falsch, meine Freunde später erzählten mir, ich schwitzte und mir flossen die Tränen und ich saß und ich habe mich an so einer Kirchenbank festgehalten und dann bin ich aufgestanden und bin nach vorne gegangen. Bin nach vorne gegangen, vorne stand der Pastor der Gemeinde und er fragte mich, junger Mann, was möchten Sie? Ich wusste gar nicht, wie das heißt, was ich möchte. Ich hatte keinen Namen dafür. Und er sagte mir, möchten Sie sich mit Gott versöhnen? Möchten Sie Gott fragen, dass er Ihnen Sünde und Schuld vergibt? Möchten Sie Jesus in euer Leben einladen? Ich sagte, ja, das will ich. Dann sagte er so locker, beten Sie dann. Ja, was soll ich denn beten? Ich weiß, dass ich diese Geschichte schon mal hier erzählt habe. Meine Großmutter, die hat mir dieses Gebet gelehrt. Die war gläubig. Eine einzige bei unserem Haus damals. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen, alle Jesus allein. Amen. Nur ich stand da. Ich war 24 Jahre alt. Ich war in Lettland. Die sprachen da kein Deutsch. Ich war nicht klein, 2 Meter, 2 groß. Mein Herz war auch nicht rein. Das wusste ich. So passte dieses Gebet nicht so ganz. Und ich sagte, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und dann sagte er zu mir, möchten Sie mir nachsprechen, wenn ich bete? Und ich sagte, ja. Und ich sprach ein ganz kurzes Gebet nach, was der Pastor gebetet hat. Ganz kurz. In 10, 15 Sekunden vielleicht. Gott, bitte vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Reinige mein Herz. Jesus, komm in mein Leben. Amen. Und ich bin aufgestanden, Pastor hat mich nicht aufgefordert. Ich wollte selber hinknien. Woher das kam, weiß ich auch nicht. Ich stand von meinen Knien auf und ich schaute die Leute an. Das waren die 700 Leute im Gottesdienst. Ich konnte die alle abknutschen. Die waren so schön wie du heute. Ich habe die so geliebt von diesem Augenblick. Die sahen so anders aus als davor. Weißt, das ist 33 Jahre zurück. Und das mit Jesus hat sich nicht verändert, sondern umgekehrt. Die Beziehung mit diesem Jesus, die Beziehung mit Gott ist viel tiefer. Ich kenne ihn besser wie damals. Aber eins ist geblieben. Er hat sich nicht verändert. Er liebt mich genauso wie damals. So auch heute. Und genau wie damals, als Jesus am Kreuz starb, starb er für deine Sünde und für deine Schuld. Und als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, meinte er auch dich und mich. Und auch heute, wenn du dieses Reden Gottes in deinem Inneren spürst, dass Gott dich heute Morgen, heute in diese Stunde ruft, und sagt, mein Sohn, meine Tochter, lass dich mit mir versöhnen. Lass dich versöhnen. So lass diese Stimme an dir nicht vorübergehen, sondern ich ermutige dich, lass dich mit Gott versöhnen. Ich frage Menschen, wenn ich mit diesem Bild fertig bin, und sage ihnen, was würdest du sagen? Auf welcher Seite bist du? Wo bist du? Manche sagen mir ganz deutlich, ich bin hier rechts. Ich bin hier rechts. Manche können ganz klar sagen, nein, ich bin da links. Ich bin mit Gott in Einheit, ich bin versöhnt. Einer sagte mir, Waldemar, weißt du was? Ich glaube, ich bin irgendwo hier, so in der Mitte, bin unterwegs. Da kannst du nur kurz sein. Ich wünsche uns allen, jeden Einzelnen, dass wir erfahren Gottes Liebe und Gottes Nahe. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, wieso die Welt so aussieht, ist, weil die meisten Menschen auf der rechten Seite sind. Im Chaos, in der Finsternis, im Durcheinander, in Sünde. Diese Welt spielt verrückt. In den letzten Jahren mit zunehmender Schnelligkeit und Gewalt. Gottes Einladung heute an dich, als Botschafter an Christi Stadt, ermahne ich dich, lass dich mit Gott versöhnen. Schließe Frieden. Ist das einfach? Ja, das sind nur wenige Worte. Aber es ist ein großer Schritt. Ein großer Schritt, der Mut, wo wir Mut brauchen, um diesen Schritt zu tun. Gott helfe dir. Wenn heute der Gottesdienst hier gleich zu Ende ist, ob du uns zuhörst an dem Bildschirm oder wenn du jetzt hier bist und du weißt, Gott meint eigentlich mich. Dann möchte ich dich bitten, lass dieses Angebot Gottes nicht an dir vorübergehen, sondern schließe mit ihm Frieden. Bitte Jesus, dass er in dein Leben kommt und dein Leben neu macht. Und das ist real. Wenn wir gleich noch ein Lied von dem Lobpreisteam hören werden, möchte ich dir die Gelegenheit geben, auf dieses Wort zu reagieren. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, zu Gott zu beten. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, diesen Schritt zu tun, ihn zu wagen und diesen Jesus in dein Leben einladen. Brüder hier und ich, wir sind hier vorne. Ich lade dich ein, komm nach vorne. Komm. Tue diesen Schritt im Glauben. Ich ermutige dich, das zu tun, wenn du diese Stimme Gottes in deinem Herzen hörst. Nicht aus Tradition, nicht um anderen Gefallen zu tun, nicht weil andere das vielleicht von dir erwarten, sondern nur, wenn du weißt und erkennst, Gott ruft jetzt mich. Meine Stunde ist gekommen. Gottes Arme sind offen, um mich aufzunehmen. Und Frieden Gottes ist da. Und die Vergebung meiner Sünden ist auch da. In Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Lamm Gottes, das geschlachtet ist für meine Sünde und meine Schuld. Wenn wir dieses Lied jetzt hören, dann hast du die Gelegenheit, nach vorne zu kommen. Wir werden gerne mit dir beten. Wir werden gerne mit dir diesen Frieden Gottes für dich in Anspruch nehmen. Sei mutig und sei stark. Gott segne dich. Amen.